ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. An der griechisch-mazedonischen Grenze zeigte sich heute, dass Menschen immer einen Weg suchen, um ihrem Elend irgendwie zu entkommen. Hunderte Flüchtlinge versuchten, um jeden Preis über die geschlossene Grenze zu gelangen. Auch ein kalter, reißender Fluss konnte sie nicht davon abhalten, sich Richtung Mittel- und Nordeuropa aufzumachen. Einige bezahlten diesen verzweifelten Versuch schon mit ihrem Leben. Die meisten wurden festgenommen. Dass immer mehr Flüchtlinge unter den katastrophalen Bedingungen im griechischen Idomeni, wo sie zu Tausenden bei Matsch und Kälte ausharren müssen, die Geduld verlieren, war nur eine Frage der Zeit. Julian von Löwis.
Seit gestern gab es das Gerücht, dass sich heute Mittag einige zur Grenze aufmachen werden. Schließlich wurden es immer mehr. Eine regelrechte Massenwanderung setzte sich in Gang. Ohne ein klares Ziel vor Augen packten die Menschen ihr spärliches Hab und Gut und marschierten einfach darauf los. Ich weiß nicht, die Leute haben sich einfach entschieden, es zu probieren. Nicht einfach rumzusitzen und ewig auf Europa zu warten. In Idomeni war das Wetter sehr kalt. Wir haben ein kleines Kind bei uns, also konnten wir nicht dort bleiben in einem Zelt, weil es in der Nacht immer so kalt wurde. Es hatte sich herumgesprochen, dass der Grenzzaun nach 6 Kilometern endet. Hinter diesem Fluss liegt Mazedonien. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele es geschafft haben. Medienberichte sprechen von bis zu 700. Ich bin den Flüchtlingen gefolgt, um zu sehen, wo sie sich niederlassen. Sie waren auf einem Hügel und wurden von mazedonischen Armeemitgliedern umringt. Die Menschen hatten gesundheitliche Probleme mit verstauchten oder sogar gebrochenen Beinen, also haben wir einen Notarzteinsatz alarmiert. Die Flüchtlinge sind völlig durchnässt. Trotzdem hält sie die mazedonische Armee stundenlang auf freiem Feld fest, erzählen uns Augenzeugen. Angeblich sollen die Menschen möglichst schnell auf Lastwagen nach Griechenland zurückgebracht werden, meldet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Mazedonien will wohl ein deutliches Signal aussenden. Die Grenze bleibt für Flüchtlinge geschlossen.
Nach den Mantren, wir schaffen das und nicht ohne die Türkei, könnte Kanzlerin Merkel jetzt ein neues Mantra einführen. Weiter so. Trotz der heftigen Verluste ihrer Partei bei den Landtagswahlen will die CDU-Vorsitzende nicht von ihrem Flüchtlingskurs abweichen. Denn immerhin hätten die meisten Deutschen ja auch solche Kandidaten gewählt, die deutlich hinter Merkels Flüchtlingspolitik stehen. Dummerweise gehören die nicht alle zu ihrer Partei. Doch auch das bringt die Kanzlerin nicht ins Wanken. Sie macht weiter so. Das passt nicht allen, wird uns CSU-Chef Seehofer gleich sagen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Zuerst aber Michael Stempfle über eine CDU, die sich fragen muss, wer bin ich?
Geschäftig sehen sie aus, die Mitglieder des Union-Fraktionsvorstands. Bei manchen von ihnen geht die Sorge um, was, wenn die Wahlen in der zweiten Jahreshälfte für die Union nochmal so mager ausgehen. So heißt es hier hinter vorgehaltener Hand. Doch die Vorsitzende weiß, was ihr jetzt blüht. Diskussionen um den Kurs in der Flüchtlingsfrage.
Das hat zur Folge, dass das meistens relativ, sagen wir mal, auch dann öffentlich ist. Aber wir sind halt eine große Fraktion.
Rückblick am frühen Vormittag. Die Landeschefs reisen an. Im Gepäck ihre enttäuschenden Wahlergebnisse. Doch wer gedacht hat, dass sie reumütig aufschlagen und mit gesenktem Haupt, der hat sich getäuscht. Julia Klöckner hatte sich im Wahlkampf von Merkel distanziert, zumindest etwas. Und dazu steht sie auch.
Es war ein richtiger Weg, dass wir uns konstruktiv mit eingebracht haben. Ich bin mir sicher, wir hätten sonst noch mehr Stimmen an die AfD verloren.
Gespannte Stimmung im Konrad-Adenauer-Haus am Mittag. Auch der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt gibt sich selbstbewusst. Er sage das, was er seit Oktober sage, und dabei bleibe es auch. Was Haseloff meint, bei hohen Flüchtlingszahlen müsse eine Obergrenze her.
Um aber Integration im engen Sinne, Integration, erfolgreiche Integration zu realisieren, haben wir in einem Land mit 2,2 Millionen Einwohnern beschränkte Ressourcen im Rahmen unserer Haushaltsführung, im Rahmen unserer Kindertagesstätten, Schulangebote und Arbeitsplatzangebote.
Gerade schaffen es nur wenige Flüchtlinge nach Deutschland. Und genau das hilft Merkel, derzeit keine lästigen Diskussionen um Obergrenzen führen zu müssen.
Ich habe Herrn Haseloff jetzt gar nicht gegen mich gerichtet verstanden.
Also ein Weiter-so? Nein, nicht ganz. Denn zu den Unstimmigkeiten innerhalb der CDU kommt noch der Streit mit der CSU. Und auch der habe womöglich die Wahlergebnisse verhagelt.
Diese Differenzen zwischen CDU und CSU sind für die Wählerinnen und Wähler der Union immer auch schwer auszuhalten.
Eine einheitliche Position für die Union soll nun her. Wie die aussehen kann, vielleicht ein bisschen weniger von Merkels CDU und ein bisschen mehr von Seehofers CSU.
Und aus München ist mir der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer zugeschaltet. Guten Abend, Herr Ministerpräsident.
Guten Abend, Frau Atterley.
SPD-Parteichef Gabriel hat Ihnen eine direkte Mitschuld am Erstarken der AfD gegeben. Und auch die Kanzlerin macht den Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik ja mitverantwortlich dafür. Was meinen Sie? Haben Sie zum Erfolg der AfD beigetragen?
Wissen Sie, das ist immer das Gleiche nach Wahlen, dass immer mit den Fingern auf die anderen gezeigt wird. Dieses Wahlergebnis hat eine ganz zentrale Ursache. Das ist die Verunsicherung der Bevölkerung durch die Zuwanderungspolitik von Berlin. Und wir können die AfD am leichtesten überflüssig machen, wenn wir diese Politik verändern und die Bevölkerung ernst nehmen mit ihren Anliegen.
Sie zeigen aber auch mit dem Finger auf andere, nämlich auf Merkel. Was verbindet Sie denn überhaupt noch mit der CDU von Angela Merkel?
Ich zeige nicht mit den Fingern auf andere, sondern ich weise darauf hin, dass wir bis zum September des letzten Jahres in allen drei Bundesländern, in denen gestern gewählt wurde, komfortable Umfrageergebnisse vorlagen von über 40%. Dann kam diese berühmte Entscheidung, Anfang September die Grenzen zu öffnen. Diese Entscheidung habe nicht ich getroffen, sondern die Bundesregierung. Und seitdem haben wir enorm mit der Zustimmung der Bevölkerung zu kämpfen.
Sie wollen jetzt vom Protest Leid weg zu einem härteren Protest. Wie soll der denn aussehen, wenn es noch härter wird?
Ja, der Protest Leid ist ja bei der FDP gelandet. Wir haben ja eine Renaissance der FDP. Auch das hat Gründe, die sehr in Berlin liegen. Und dazu haben wir die AfD. Und ich möchte einfach, dass wir bei der Zuwanderungspolitik die Humanität beachten. Das tun wir sehr stark in Bayern. Die Integration von Flüchtlingen, die schutzbedürftig sind, besser machen als bisher. Und drittens aber auch die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, begrenzen. Die Begrenzung, die derzeit stattfinden, verdanken wir ausschließlich den Staaten entlang der Balkanroute und nicht irgendeiner politischen Entscheidung in Berlin.
Herr Seehofer, das unterscheidet Sie von der Kanzlerin, dass sie eben sagt, keine Obergrenze, Sie fordern die weiterhin. Nochmal die Frage, was verbindet Sie denn noch mit der CDU von Angela Merkel?
Ja, wissen Sie, wir sind Schwesterparteien, wir haben viele Gemeinsamkeiten, viele gemeinsame Wertvorstellungen. Und man sollte jetzt bei einer Meinungsdifferenz in einem Punkt als große Volkspartei, wir sind ja noch eine Volkspartei, nicht gleich immer die personelle Frage in den Vordergrund stellen. Ich habe heute auch noch einmal in meinem Vorstand gesagt, uns geht es nicht um Personaldiskussionen, schon gar nicht bei der Kanzlerin, sondern uns geht es darum, dass wir endlich das Problem lösen. Nicht Problembeschreibungen will die Bevölkerung nach diesem Wahlergebnis von uns, sondern Problemlösungen.
Sie sagen, die CSU hat diese Lösung und in den Wahlanalysen heißt es ja, wäre die CSU bundesweit angetreten, hätten wohl viele statt der AfD ihre Partei gewählt. Offenbar werden Sie von so einigen als Alternative zur AfD angesehen. Können Sie damit glücklich sein?
Wir sind für viele in der bürgerlichen Mitte, die heimatlos geworden sind, eine Alternative. In ganz Deutschland, das merken wir aus der Reaktion der Bevölkerung, das merke ich auch, wenn ich außerhalb Bayerns unterwegs bin. Aber wir werden uns nicht ausdehnen auf ganz Deutschland. Wir machen unsere Politik für Deutschland von Bayern aus. Und es freut uns, wenn die Menschen uns auch außerhalb Bayerns viel zutrauen. Und wir werden dieses Vertrauen auch nicht enttäuschen. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass wir unseren Kurs in Berlin sehr, sehr konsequent weiterführen. Es geht nochmal gesagt um eine Heimat, um eine politische Heimat in der Mitte des politischen Spektrums für Menschen, die sich mehr und mehr heimatlos fühlen.
Aber finden Sie es gut, mit der AfD für einige gleichgestellt zu werden?
Ich habe mit der AfD überhaupt nichts am Hut. Wir bekämpfen in Bayern traditionell Rechtsradikalismus, die Ausländerfeindlichkeit, den Antisemitismus. Und dabei bleiben wir auch. Wir sind keine rechtsradikale Partei, sondern wir sind eine Partei, die in der Mitte des politischen Spektrums angesiedelt ist. Ich habe zum Beispiel sehr stark betrieben auch das Verbot der NPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Und dabei bleibt es auch. Ich kann anderen Menschen nicht vorschreiben, mit wem sie mich oder meine Partei in Verbindung bringen. Das geht nicht von uns aus.
Sagt Horst Seehofer, CSU-Parteichef. Danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, das waren noch Zeiten, als unzählige Menschen begeistert an den Lippen eines SPD-Mannes hingen. Damals war Willy Brandt regierender Bürgermeister von West-Berlin, später charismatischer Vorsitzender dieser im besten Sinne Volkspartei. Heute vertrauen den Sozialdemokraten nicht nur immer weniger Bürger ihre Stimme an. Die SPD hat auch mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder eingebüßt. Sie hatte mal mehr als 1 Million. Auch wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz bei den Landtagswahlen ein wenig vom Glanz aus früheren Zeiten heraufbeschwören konnte, zum Leuchten kann auch sie das sozialdemokratische Rot nicht bringen. Anne-Karin Lammers.
Viel Zeit nimmt sich Sigmar Gabriel heute im Berliner Willy-Brandt-Haus nicht. Ein paar Sätze zum Debakel in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, dann lieber schnell zum Erfolg in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyers Wahlkampf müsse als Rezept für die SPD dienen.
Das ist eben auch ein Land, in dem es sich gelohnt hat, eine klare Linie zu halten. Für europäische Lösungen in der Flüchtlingspolitik, gegen nationale Grenzen und Alleingänge.
Nachfragen heute unerwünscht. Stattdessen schnell die Blumen und dann wieder weg. Angekratzt ist das Selbstbewusstsein der SPD, allem Applaus zum Trotz. In 2 Ländern ist die zu viertstärksten Kraft zusammengeschrumpft. Und allen ist klar, das Rezept aus Rheinland-Pfalz hat auch nur dort gewirkt.
Das ist ein großer Unterschied, ob man als Regierungspartei in einen Wahlkampf geht oder ob man als Juniorpartner beispielsweise in einen Wahlkampf geht. Das sind einfach große Unterschiede, erst recht in Zeiten, wo sich sehr viel auf die Spitzenkandidaten konzentriert.
Genau das ist das Problem für die SPD im Bund. Da ist sie der Juniorpartner. Und Sigmar Gabriel hat sich bislang nicht als Zugpferd erwiesen. Selbst in seiner eigenen Partei ist er umstritten, sprunghaft sei er, nicht immer verlässlich. Doch weit und breit ist keine Alternative in Sicht. Auch deshalb ist die Devise klar.
Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für irgendwelche Personaldiskussionen.
Dem schließt sich selbst die Juso-Bundesvorsitzende Johanna Ückermann an, die innerparteilich eine seiner schärfsten Kritikerinnen ist. Die Partei müsse jetzt aber mehr Kante zeigen.
Die SPD muss den Mut haben, sich von der Union auch abzusetzen. Und gerade wenn wir unsere Themen in den Mittelpunkt rücken, dann muss man dabei auch mal einen ernsthaften Koalitionskrach riskieren, wenn die Union nicht mitzieht.
Mehr Profil zeigen, aber gleichzeitig die Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage stützen. Dahin will die SPD steuern. Inhaltlich sieht Gabriel gar keinen Grund zum Nachjustieren.
Wir sind die Partei, die seit über 150 Jahren eine Kernkompetenz hat, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das ist unser Thema. Wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen in Deutschland, die kommen, aber auch die, die da sind, wissen, dass sie Teil dieses Landes sind.
Weiter kämpfen will er also. Ob er zur Bundestagswahl als Spitzenkandidat antritt, ließ er heute offen. Es ist auch eine Aufgabe, um die ihn im Moment keiner beneidet.
Die blauen Flecken, die die Landtagswahlen hinterlassen haben, werden so einigen noch länger wehtun. Der Erfolg der AfD hat den etablierten Parteien schmerzhaft gezeigt, dass wir in anderen Zeiten leben. In Zeiten, in denen auch diejenigen, die sich abgehängt und ungehört fühlen, daran glauben, wieder eine Stimme zu haben. Besser nun im Grundsatz gut ist, es sind deutlich mehr Menschen wählen gegangen als in den Jahren zuvor, vor allem in Sachsen-Anhalt. Doch warum haben sie sich gerade hier für die Rechtspopulisten entschieden? Wer machte sein Kreuz bei der Alternative für Deutschland und gab ihr damit ein Gewicht, das vielen schwer im Magen liegt? Kathi Obermann.
Der Süden Sachsen-Anhalts, Wahlkreis 40, Gemeinde Querfurt. AfD-Land, genauso wie die meisten Nachbargemeinden. 15 Direktkandidaten wird die AfD in den Landtag schicken, die meisten kommen von hier. So wie Gottfried Backhaus, 58 Jahre alt, Orgelbauer, heimatverliebt. Die Flüchtlingspolitik, für ihn kein Thema. Sorgen macht ihm nicht die Zu-, sondern die Abwanderung.
Ich stehe für die Förderung des ländlichen Raumes. Der ländliche Raum, aus dem ich ja komme, in dem ich ja, was mein Wahlkreis war, der ist einfach in den Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten unter CDU-SPD-Regierung immer mehr abgehängt worden. In allen Belangen.
Seit 3 Jahren schon ist Gottfried Backhaus in der AfD, macht Kommunalpolitik. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler sieht die AfD in der politischen Mitte, so wie die meisten seiner Parteifreunde hier. Aber was sind das für Leute, die gestern über 24% jubeln konnten? Sie sind vor allem eins: jung. In der Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen hat die AfD die meisten Stimmen geholt.
Wir werden uns natürlich den Vertrauensvorschuss der Bürger stellen und werden auch die Verantwortung übernehmen und versuchen, Bürgerpolitik ins Parlament zu tragen, weil wir wollen natürlich die Stimme der Bürger sein.
Jedes europäische Land hat sozusagen eine Partei, die kritisch zum etablierten Spektrum steht. In Frankreich den Front National, in Österreich die FPÖ, in Großbritannien die UKIP und jetzt hat Deutschland auch diese Partei, die AfD.
Fast ein Viertel der Wähler in Sachsen-Anhalt hat der AfD die Stimme gegeben. Nicht nur rechte Sympathisanten, auch Enttäuschte und Empörte. Menschen, die in der politischen Landschaft der Bundesrepublik kein Zuhause mehr finden, vielleicht nie gefunden haben.
Es macht sich gerade auch in Ostdeutschland bemerkbar, dass die Parteibindung von Anfang an doch relativ schwach ist und dass viele Wählerinnen und Wähler auf situative Punkte reagieren, die sie der Politik ankreiden oder die sie dann bei anderen besser aufgehoben wissen. Das heißt, die Milieubindungen, die lange Zeit ja zumindest in Westdeutschland auch das politische Wahlverhalten geleitet haben, die sind ja hier so gut wie gar nicht ausgebildet.
Bundesweit punktet die Partei vor allem mit dem Flüchtlingsthema. Doch Parteichefin Petri gibt in Berlin heute noch eine neue Marschroute vor. Das Land breche auseinander.
Deswegen braucht es eine Partei, die bereit ist, den sozialen Frieden in Deutschland wieder stärker ins Visier zu nehmen. Und diese Partei, die Partei des sozialen Friedens, wollen wir sein.
Sanfte Töne, die dem sachsen-anhaltischen Landesvorsitzenden André Poggenburg fremd sein dürften. Er selbst bekennt sich zum rechten Spektrum der AfD, träumt von einer nationalkonservativen Volkspartei und von der Regierungsbank. Irgendwann.
Was bedeutet der beispiellose Aufstieg der AfD bei den Landtagswahlen für die politische Landschaft der Bundesrepublik? Ein Kommentar von Stefan Rau vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Kümmern wir uns mal einen Augenblick nicht um die weiteren politischen Karrieren von Julia Klöckner, Guido Wolf oder Nils Schmid. Schauen wir mal nicht darauf, wer im Lande X auf Platz 1, 2 oder 3 gelandet ist. Politik ist keine Fußball-Bundesliga und auch kein Wettbewerb der Topmodels. Schauen wir mal lieber auf das, was gestern tatsächlich in freier und demokratischer Wahl entschieden worden ist. In einer Wahl im Zeichen der heftigsten politischen Krise seit Jahrzehnten, in der Flüchtlingskrise. Zur Wahl standen auf der einen Seite Parteien, die grundsätzlich den Merkel-Kurs unterstützen. Auf der anderen Seite eine Alternative für Deutschland, die Deutschland gegen die Flüchtlinge abschotten will. Bei einer freien und geheimen Wahl haben in den westlichen Ländern 85% der Wähler nicht Flüchtlinge rausgesagt. Im stürmischen Sachsen-Anhalt immerhin knapp 75%. Die große Mehrheit der Wähler hat trotz vieler Ängste und Enttäuschungen die Stimme den sogenannten Altparteien gegeben. Die AfD ist nicht das Volk. Sie ist Ausdruck einer sich abgehängt fühlenden Minderheit. Man muss sich ernsthaft mit ihr politisch auseinandersetzen, ohne Hysterie. Man darf ihrem eigenen Größenwahn aber auch nicht auf den Leim gehen. Wer den Wählern von CDU, SPD, Grünen, Linken oder der FDP das Gefühl gibt, ihr Votum sei nichts wert und es gehe jetzt nur noch um die AfD, der macht sich richtig schuldig an der Destabilisierung unserer Republik.
Stefan Raue kommentierte: Nicht nur bei den etablierten Parteien hat der Wahlerfolg der AfD tiefe Sorgenfalten auf die Stirn gezeichnet. Auch die deutsche Wirtschaft zeigt sich beunruhigt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Führende Wirtschaftsverbände äußerten sich besorgt über den Wahlausgang. So sieht der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Grillo, den Wahlerfolg der AfD als Gefahr für Deutschlands Image in der Welt. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Sonst hält sich die Wirtschaft nach Wahlen eher zurück. Heute war es anders, waren geballte Stimmen zu hören. Der Industrieverband BDI fürchtet, dass der hohe Zuspruch für so wörtlich rückwärtsgewandte Parteien wie die AfD und die Linke Investoren abschrecken könnte. Deutschland ist Exportland, dies erfordere besondere Weltoffenheit. Der Außenhandelsverband BGA sieht Europa gefährdet. Der Trend gegen ein stärkeres Zusammenwachsen sei nun auch in Deutschland angekommen. Der Verband der Mittelständler befürchtet keine negativen Auswirkungen auf den Standort. Standort Deutschland. Doch der Wahlausgang sei ein Weckruf für die Bundesregierung, ihre Flüchtlingspolitik zu überdenken. Der Verband der Familienunternehmer forderte ein klares Integrationskonzept für Flüchtlinge, damit endlich klar würde, wie wir das schaffen. Der Hightech-Verband Bitkom verwies auf den hohen Bedarf ausländischer Fachkräfte, um die Digitalisierung der Wirtschaft voranzubringen. Sie könnten durch Rechtspopulismus und Nationalismus abgeschreckt werden.
Der deutsche Aktienindex ist heute erstmals seit Januar wieder über 10.000 Punkte geklettert. Zum Schluss konnte der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke nicht ganz halten, schloss aber im Plus bei 9.990 Punkten. Der Dow Jones lag zum Ende des Handelstages bei 17.229 Zählern. Volkswagen steht jetzt auch in Deutschland ein Verfahren um milliardenhohen Schadensersatz ins Haus. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sind beim Landgericht Braunschweig Klagen von fast 280 VW-Großaktionären eingegangen. Sie verlangen Entschädigung für die Verluste an der Börse, die sie wegen der Abgasaffäre gemacht haben. Insgesamt fordern sie von VW mehr als 3 Milliarden Euro. Russland zieht den Großteil seiner Soldaten aus Syrien ab. Das kündigte Präsident Putin am Abend überraschend an. Die Entscheidung solle den Gesprächen über die Zukunft Syriens Schub geben, erklärte der Kreml-Chef, nachdem er am Vormittag in Genf die Friedensgespräche wieder aufgenommen worden waren. Seit Herbst hatte das russische Militär die Regierung um Machthaber Assad massiv unterstützt. Dazu eine Einschätzung unseres Korrespondenten Volker Schwenk.
Russland hat in den festgefahrenen Bürgerkrieg in Syrien eine neue Dynamik gebracht. Die russische Feuerkraft hat die Machtverhältnisse gedreht und Assad eine starke Verhandlungsposition in Genf gesichert. In Genf geht es um eine zentrale Frage. Die syrische Opposition will, dass Assad abtritt. Danach könne man über einen politischen Übergang sprechen. Die syrische Führung spricht von roten Linien. Assads Zukunft sei nicht verhandelbar. Jetzt kündigt Russland an, sich massiv aus Syrien zurückzuziehen. Man wolle künftig eine stärkere Rolle im Friedensprozess spielen. Erst jüngst hatte Russlands UN-Botschafter der syrischen Führung signalisiert, die werde aus der Krise in Syrien nur mit Würde herauskommen, wenn sie den russischen Leitlinien folge. Womöglich ist die Zukunft Assads doch ein Gesprächsthema in Genf.
Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnert an die Ermordung von Millionen Juden während des Zweiten Weltkrieges und ist ein Grundpfeiler des deutschen Selbstverständnisses. Antijüdische Hetze oder gar Gewalt werden nicht toleriert. Sie sind nach den Worten von Bundestagspräsident Lammert auf der Internationalen Antisemitismuskonferenz heute in Berlin völlig indiskutabel. Trotzdem gibt es auch in Deutschland immer wieder Angriffe auf jüdische Menschen. Und manche fürchten, dass diese Angriffe zunehmen könnten, wenn immer mehr Menschen aus islamischen Ländern hier eine neue Heimat finden. Denn schon jetzt ist das Zusammenleben von Juden und Muslimen in Deutschland nicht immer ganz einfach. Ariane Reimers.
Heute ist alles ruhig, aber zweimal in dieser Saison musste der Schiedsrichter schon ein Spiel des TuS Maccabi Berlin abbrechen. Antisemitische Beleidigungen, Handgemenge, am Ende Polizeischutz für den jüdischen Verein. Der Nahostkonflikt mitten in Berlin.
Und zwar wurde uns permanent damit gedroht, dass wir abgestochen werden würden. Und das ist ziemlich zusammengefallen mit dieser mit dem Beginn dieser sogenannten Messer-Intifada in Israel. Und das war ein Team mit hauptsächlich Leuten mit arabischem Migrationshintergrund.
Ihren Sport wollen sie sich nicht vermiesen lassen. Aber natürlich bleibt im Hinterkopf, dass so etwas wieder passieren kann. Antisemitismus dringt in immer mehr Lebensbereiche ein.
Ich denke nicht unbedingt, dass er zunimmt, sondern dass er überall eigentlich jetzt mittlerweile gesellschaftsfähig geworden ist, dass er geduldet wird, dass auch keine großen Einsprüche mehr kommen, wenn tatsächlich böse Dinge dann gesagt oder sogar getan werden und dass sich das langsam in eine Normalität verwandelt. Und das ist ja das Gefährliche.
Wie man Antisemitismus bekämpfen kann, etwa durch bessere Bildung, darüber diskutieren auf einer internationalen Konferenz derzeit rund 100 Parlamentarier aus 40 Ländern. Gesellschaft wie Rechtsstaat stehen in der Verantwortung, mahnte die Bundeskanzlerin.
Das gilt, wenn Sportler Anfeindungen ausgesetzt sind, weil sie einem jüdischen Verein angehören oder Juden sind. Das gilt, wenn sich Hassparolen per Internet verbreiten. Das gilt bei Anschlägen auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen. Das gilt, wenn legitime Kritik an der Politik des Staates Israel zum Deckmantel für den Hass auf jüdische Menschen wird.
In Deutschland gab es im vergangenen Jahr 740 antisemitische Straftaten. 691 mit rechtem Hintergrund, 3 mit linkem, 31 mit ausländischem und 15 sonstige. Allerdings wächst die Sorge, dass Flüchtlinge aus arabischen Ländern vermehrt antisemitische Einstellungen mitbringen. Deshalb, so auf der Konferenz heute, sei es wichtig, den Zuwanderern so schnell wie möglich demokratische Grundwerte und Toleranz zu vermitteln.
Nach dem jüngsten Selbstmordanschlag in Ankara hat die türkische Regierung erneut die PKK ins Visier genommen. Noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer.
Wie staatliche Medien berichten, flog das Militär Angriffe gegen Stellungen der verbotenen Kurdenpartei im Nordirak. Regierungschef Davutoğlu sprach von ernsten und fast sicheren Indizien, die auf die PKK hinwiesen. Bei der Explosion einer Autobombe waren gestern mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen.
Trauerfeiern in Ankara. Die ersten Toten des Attentats von gestern sind beerdigt. Unterdessen hat die türkische Regierung angekündigt, den Kampf gegen den Terror entschlossen weiterzuführen. Ich will dieses noch einmal betonen, an die PKK und wer auch immer hinter ihr stehen sollte. Wir werden bis zum Letzten weitermachen. Gestern war ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Der Wagen explodierte und riss die Wartenden mit in den Tod. Die Attentäterin soll der kurdischen PKK nahegestanden haben. Noch in der vergangenen Nacht antwortete die türkische Regierung mit Razzien und Militäroperationen. In mehreren türkischen Großstädten wurden fast 80 Menschen festgenommen. 11 Verdächtige sollen in direktem Zusammenhang mit dem Attentat stehen. Die Regierung verhängte weitere Ausgangssperren.
In der Elfenbeinküste ist bei den Anschlägen auf Hotels gestern auch eine Deutsche getötet worden. Nach Angaben des Goethe-Instituts die Leiterin der Vertretung in Abidjan. Mehrere Bewaffnete hatten in Gor Bassam auf Badegäste und dann in Hotels um sich geschossen. Sie töteten mindestens 18 Menschen. Zu der Tat bekannte sich eine Al-Qaida-Gruppe. Die Raumfahrtbehörde Europas und Russlands erkunden in einer gemeinsamen Mission, ob es auf dem Mars Leben gab oder gibt. Heute startete von Baikonur aus eine Trägerrakete ins All, die einen Satelliten und eine Landeeinheit zum roten Planeten bringen soll. Beide Module könnten im Oktober ihr Ziel erreichen und dort Atmosphäre und Oberfläche des Mars erforschen.
Ja, und es gibt noch viel zu erforschen auf dem Mars. Aber eins scheint sicher, bei uns ist es wesentlich wärmer. Auch wenn Claudia Kleinert es morgen in einigen Ecken Deutschlands ja doch wieder ziemlich frostig wird, ne?
Ja, und vor allen Dingen, es wird wieder richtig winterlich. Aber es ist auf jeden Fall belaubter und belebter bei uns. Auch wenn man das jetzt erst so langsam merkt, weil sich der Frühling rantastet. Aber morgen kriegen wir nochmal Winterwetter, zumindest im Osten und Südosten Deutschlands. Und schuld dran ist diese Kaltfront. Sie zieht jetzt in der Nacht herein, wird sich dann morgen weiter nach Südwesten ausbreiten. Und sie sorgt dafür, dass es zum Teil kräftig schneit. Erzgebirge zum Beispiel, Fichtelgebirge, Zittauergebirge. Hier können es bis zu 10 cm Schnee werden, genauso direkt am Alpenrand in den Alpen. Aber auch in Bayern und Baden-Württemberg sind 1 bis 5 cm möglich. Das heißt, da schneit es zum Teil kräftig und wird dementsprechend auch zu Behinderungen auf den Straßen kommen. Jetzt in der Nacht schon kommt dieses Tief herein mit dicken Wolken. Es beginnt zu schneien in den höheren Lagen. Brandenburg und Sachsen regnet es sonst in tiefen Lagen. Weiter nach Westen und Südwesten ist es locker bewölkt bis sternenklar und später neblig. In der Nacht schon Glättegefahr. Die Temperaturen sinken unter diesen kompakten Wolken, die da rankommen. Meist auf Werte zwischen 4 und 0 Grad. Wo längere Zeit noch die Sterne zu sehen sind, werden es 0 bis minus 4 Grad sein. Morgen Vormittag dann Schneefall in Bayern und weiterhin Bayerischer Wald. Aber eben auch im Flachland nach Westen hin noch etwas Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags breitet sich der Schnee dann weiter. Und zwar ziemlich schnell Richtung Schwarzwald aus. Auch dann oberhalb von 300 Metern eben die genannten 1 bis 5 Zentimeter, die da fallen können. Dagegen von der Küste rüber bis nach Nordbayern auch mal längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags in diesem Dauerschneefall auf 0 bis 2 Grad. Sonst geht es rauf auf 6 bis 9 Grad, 10 Grad, zum Teil auch im Norden und über der Mitte. Der Wind dazu, meist schwach bis mäßig, kommt er aus nordöstlichen Richtungen. Und dann bleiben noch ein paar Restwolken zurück. Temperaturen noch verhalten am Mittwoch, 9 bis 11 Grad. Und der Donnerstag wird dann mal richtig frühlingshaft mit bis zu 15 Grad. Und da scheint dann auch überall mal die Sonne. Also zumindest mal Frühling für einen Tag.
Ja, das sind doch ein paar gute Aussichten für diese Woche. Dankeschön, Claudia Kleinert. So, das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich um 0.15 Uhr. Und jetzt geht es weiter mit der Reportage im Ersten über Krankenhauskeime. Operation gelungen, Patient tot. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann.